Diese Episode wird dir präsentiert von Join, deiner Trainings-App für deine Ziele im Frühjahr. Join passt sich individuell an deinen Leistungsstand und deine verfügbare Zeit an.
Mehr Infos unter join.cc/sitzfleisch.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Podcast aus deinem Schlafzimmer.
Mit Christoph Strasser
und Florian Kraschitzer. Ja, also diese Videopodcasts, das Format macht es uns nicht einfach, wenn wir unterwegs sind. Wir sind jetzt in einem Hotelzimmer. Ein Drittel des Betts ist angeblich drauf jetzt auf dem Video. Aber wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben.
Wir haben ein schönes Maskottchen da hinten in Szene gesetzt. Also wir geben alles, dass es so gut wie möglich ausschaut. Ich wollte eigentlich heute gar nicht viel Smalltalk machen. Du hast gemeint, wir sollten ein, zwei Minuten kurz sagen, was es Aktuelles zu sagen gibt.
Ja, du in deinem Jet Set Live kommst von der Cycling World Messe bis da, fliegst bald nach Spanien zum Unknown Race und wenn der Podcast rauskommt, ist das Unknown Race wahrscheinlich schon vorbei.
Ich war auf der Cycling World Düsseldorf und habe dort ein paar Sponsoren, Partner und einfach ein paar tolle Firmen besucht. Am Stand, ich muss sagen, ich war das erste Mal dort, ich war vor vielen Jahren einmal auf der Eurobike. Und habe das als relativ stressig empfunden. Die Cycling World ist total entspannt, viel familiärer. Und ja, ich war bei Specialized, ich war bei Cyclite, ich war bei Kigo. Und bei Supernova habe ich ein neues Rücklicht bekommen, pünktlich fürs erste Rennen, fürs Unknown Race. Und ja, total schöne Atmosphäre. Und dann habe ich am Abend noch, am Sonntagabend, meinen Vortrag dort gehabt. Und dann sind wir heimgefahren und jetzt da, bis ich dicht gebockter Terminkalender, sind wir in Unken.
Ja, im Post Family Resort in Unken. Ich bin heute angekommen, habe mein Radl mitgenommen, total motiviert, gehe jetzt eine Runde Radl fahren. Das Baby schreit. Da muss man mal eine Stunde spazieren gehen, bis das Baby nicht mehr schreit. Und dann hast 16 Uhr pünktlich Aufnahme und dann bleiben 45 Minuten zum Radlfahren. Aber da hinten gibt es gleich einen schönen Berg, der reicht genau für 6 Minuten Intervalle. Für 10 Minuten Intervalle reicht er nicht, ich habe es probiert und bin da 6 Minuten Intervalle raufgefahren, in 45 Minuten, so viel wie es geht. Habe mich geduscht und jetzt sind wir da.
Ja, und zwar sind wir heute bei den Womb Experience Days und wir haben die große Freude, dass der Markus und der Christian heute bei uns sind. Ihr seid die beiden Gründer von WOOM. Wir freuen uns, dass wir uns heute ein bisschen über alle Themen rund ums Radl austauschen und ein bisschen über eure Firmenphilosophie.
Ja, euch auch ein bisschen kennenlernen. Also wir haben jetzt gerade, bevor wir begonnen haben, haben wir gehört, dass du, Markus, im Gym da warst und Radl gefahren bist. Und der Christian hat gesagt, er ist auch fleißig auf seinem Wahoo unterwegs.
Ja, fleißig ist relativ.
Wir wollen gleich mal den Anschein zerstören, dass wir irgendwas mit, dass wir in irgendeiner Weise das ambitioniert machen. Wir wollen nicht als.
Wir machen das bare minimum. Das Minimum an Radfahren.
Wir sind aber die Leute, die diese Branche wahrscheinlich am Laufen halten, weil wir versuchen, unsere fehlende Fitness mit leichten Aero-Komponenten am Laufen zu halten.
Ja, Material scheitert es nicht. Okay, also machen wir vielleicht nochmal ganz kurz. Danke, dass wir da sein dürfen und wir freuen uns wahnsinnig auf den Podcast und wir freuen uns auch wahnsinnig auf das Gespräch.
Ja, also wir sind auch ganz gespannt. Also ich habe tausende Fragen.
Schieß los.
Ist einmal ein guter Einstieg, denke ich, dass man sieht, dass ihr beide begeisterte Radfahrer seid, auch wenn ihr seid zeitlich und lasst es nicht zu, so viel zu fahren.
Na, wir sind radelnarisch, aber das heißt in unterschiedlichen Lebensphasen, also du hast vorher gerade gesagt mit dem Kind, in unterschiedlichen Lebensphasen ist das unterschiedlich intensiv, aber die Liebe im Herzen ist immer groß.
Vielleicht fangen wir wirklich ganz basic an. Woher kennt ihr zwar euch? Weil wenn man jetzt nur den Podcast hört und eure zwei Stimmen hört, dann hört man als erstes, ihr kommt nicht aus der gleichen Ecke.
Also. Na, erster typische Wiener. Ich bin der Biefke.
Ja, ich bin der Quotendeutsche. Einer muss immer dabei sein, hieß es. Ja, ich bin zugereist in Österreich. Kinder sind aber Österreicher.
Jetzt ist es raus.
Jetzt ist es raus. Und überlege auch jetzt nach 15 Jahren Österreich als Deutscher auch die Staatsbürgerschaft zu übernehmen. Also das ist jetzt, geht jetzt langsam in die Richtung. Wir werden da nicht mehr wegziehen und fühlen uns hier eigentlich pudelwohl.
Okay, und ihr kennt euch dann aus Wien sozusagen.
Sehr zufällig ist das
die Begegnung. Ja, also wirklich eine Zufallsbegegnung, kann man sagen. Und ich habe Markus kennengelernt, da war er bei General Motors. Ich war dort für eine Agentur, Designer, habe da mit Markus zu tun gehabt und habe gesehen, der kommt dann aus der Autoindustrie, der fährt mit dem Radl in die Arbeit. Das ist ja auch nicht allzu. Und dann haben wir halt so über das Radl zum Plaudern begonnen und dann haben wir über die Kinder zum Plaudern begonnen und über Kinderräder und dass es da nichts gibt und dass da eigentlich einmal was gemacht gehörten und so ist eins zum anderen gekommen und dann waren wir uns relativ bald einig, dass wir da jetzt was machen. Und das haben wir dann noch.
Das ist so wegweisend, wie wir eigentlich so seit fast 15 Jahren miteinander irgendwo tun, ist dieses, einfach dieses naive, das hört sich gut an. Lass uns das mal probieren. Wie schlimm kann das sein? Und dann kommt halt dann sowas raus. Und das ist jetzt eine Antwort auf eine andere Frage, aber sehr naiv angefangen, uns mit dem Thema zu beschäftigen. Es hat halt geholfen, dass Christian Industriedesigner ist und weiß, wie so ein Fahrrad funktionieren soll, muss. Und das ist eigentlich gar nicht so einfach, ein gutes Fahrrad zu machen. Und so aus Spaß war ich dann der Excel auf dem Computer hatte, der dann auch wusste, wie man die Finanzen macht oder mit der großen Garage. Ich hatte eine große Garage und dann haben wir gesagt, das hört sich doch gut an. Jemand, der weiß, wie man Fahrräder macht und der andere, der die Garage hat, steht nichts im Raum. Machen wir doch was draus.
Bevor wir da jetzt zur Gründungsgeschichte schon kommen, vielleicht nochmal das Problem, also dass sie da zwei treffen und sagen, es gibt keine gescheiten Kinderfahrräder. Jetzt bin ich 87 geboren und bin schon auf Kinderfahrrädern gefahren. Ich habe zwar mit Stützrädern, das weiß sie heutzutage, wird man wahrscheinlich nicht mehr anfangen, aber ich habe durch alle meine Körpergrößen, also es gibt von mir ab 2 Jahren gibt es Fotos von mir am Fahrrad bis jetzt 37. Also was war die Analyse, dass ihr sagt, es gibt keine gescheiten Kinderfahrräder oder es gab keine zu dem Zeitpunkt.
Das war eigentlich der große Gap zwischen dem, was wir als Erwachsenenradeln für einen Anspruch haben und dem, was es für Kinder gab. Also die Radeln waren schwer erstmal und die Radeln waren ergonomisch nicht besonders gemacht für Kinder. Die hatten teilweise Erwachsenenbremshebel und die Griffdurchmesser waren für Erwachsene. Das ist kein Rocket Science, dass das für Kinder nicht gescheit ist. Und generell in vielen Aspekten war klar, dass das besser geht und dass den Aufwand, den man für Erwachsenenräder macht in der Entwicklung, dass der bei den Kinderrädern eindeutig nicht gemacht wurde. Und da haben wir einfach gesagt, ja, also eigentlich für unsere Kinder wollen wir bessere Räder. Dass wir alle mit irgendwelchen alten Godern auch Radfahren gelernt haben, das spricht ja eigentlich für die Kinder und für die Motivation der Kinder, Dinge zu lernen. Also, aber man kann es halt Kindern leichter oder schwerer machen. Und es haben sich aber auch die Zeiten geändert, weil in Wahrheit bei den Kindern mittlerweile unsere größte Challenge sind die Screens, die Devices, dass sie sich überhaupt genug bewegen. Und ich glaube, ein geiles Radl ist da was immer gewinnen kann gegen eine Nintendo Switch oder ein Handyspiel oder was auch immer.
Ich bin als stolzer Onkel, habe ich meinem Neffen ein Woombike geschenkt vor ein paar Jahren. Das war das erste Radl, das er gekriegt hat. Und ich habe da im Vorfeld nicht so wahnsinnig viel über die letzten Jahre das Thema so im Auge gehabt. Aber ich habe halt dann zu dem Anlass oder mir genauer geschaut. Und was mir bei den Woombikes aufgefallen ist, sie haben einmal keinen Rücktritt, was bei Kinderradeln einmal für mich ganz neu war. Und sie haben zwei Bremsen natürlich, zwei Bremsgriffe, zwei Bremshebel in unterschiedlichen Farben. Und da haben wir dann schon gedacht, hey, das ist irgendwie gut, weil du lernst das dann, glaube ich, nicht falsch. Ich kann mich heute noch erinnern, dass Rücktritt fahren als Kind, Rücktrittbremsen einfach eine Katastrophe ist, weil du lernst das irgendwie falsch und dann irgendwann musst du das richtig lernen. Und jetzt im Erwachsenenalter, oder wenn du ein Stadtrad hast mit Rücktritt, es ist nicht geil. Du stehst an der Ampel, die Position ist falsch, du kannst in einer Position bremsen, das ist aber die falsche Position zum Wegfahren. Und da haben wir gedacht, eigentlich total fein, wenn das die Kleinsten schon im Prinzip richtig lernen.
Und das ist, also du stehst bei der Ampel, die Position ist falsch, du kannst jetzt Radl fahren, ein bisschen zumindest. Aber stell dir vor, du fängst gerade an.
Ich kann weit oder lang Radl fahren. Trickreich und technisch bin ich sicher nicht der Beste.
Ja, aber stell dir vor, du bist gerade ein Anfänger und kämpfst mit der Balance. Da ist die richtige Startposition vom Pedal essentiell wichtig. Und die Kinderräder mit dem Rücktritt erlauben das nicht. Der Rücktritt war viele Jahre gut, weil die anderen Bremsen so scheiße waren. Mit einer V-Brake hat sich das aber geändert. Eine V-Brake ist mit relativ wenig Handkraft, produziert die eine gute Bremsleistung. Das ist für Kinder total in Ordnung. Früher hat es diese Blechbremsen gegeben. Egal wie es fester dran gezogen hast, es hat nicht bremst. Da warst du froh, wenn du einen Rücktritt hattest. Der Rücktritt die einzige Bremsen, die funktioniert hat. Mit V-Brake gibt's das Thema nicht und mit V-Brake gibt's überhaupt keinen Grund mehr, wieso man Rücktritt fahren müsste. Aber alle Kinderräder waren mit Rücktritt.
Du hast jetzt eine Problembeschreibung einmal gemacht. Was waren so die ersten Schritte? Also was war, wo ihr gesagt habt, das ist das größte Problem, das gehört als erstes gefixt? Oder seid ihr da ganzheitlich angegangen und habt gesagt, wir fangen mit einem leeren Blatt Papier an und designen ein Kinderrad, wie wir es gern hätten? Oder wir fangen einmal an mit Bremsgriffen, mit Bremsen und dünneren Durchmessern. Also was war euer Prozess?
Also das Erste war mal wirklich das Verstehen von Kindern und das Verstehen von den Skills der Kinder in unterschiedlichen Alter. Und das fängt schon damit an, wie groß ist eigentlich ein sechsjähriges Kind und wie lang ist der Oberschenkel und der Unterschenkel und wie lang sind die Arme und welche Griffweite hat ein sechsjähriges Kind. Und das sollte man meinen, da gibt's gute, verlässliche Daten, die gab's aber nicht. Also das Erste, was da wirklich angestanden ist, war Daten zu sammeln aus ganz unterschiedlichen Quellen. Haben wir dann die alle in einer großen Excel-Tabelle zusammengetragen und haben unser eigenes Datenmodell gebaut, wie groß Kinder des Alters, sechsjährige Kinder zum Beispiel sind. Also wir haben da so gestaffelt jedes Alter gehabt, das ergibt dann so Kurven und dann die Proportionen ändern sich ja auch von den Kindern. Also die kleinen Kinder haben im Verhältnis viel größere Köpfe als die großen Kinder, die gehen dann schon richtig Richtung Erwachsenenproportionen, bleiben aber zum Beispiel noch wahnsinnig schmal. Also Schulterbreite wächst erst später und das sind alles Faktoren, die beim Radl und einer Fahrradgeometrie wichtig sind. Und dann kommen so Dinge dazu wie eine Sitzposition, die beim Erwachsenenrad machst du das ja auf Leistung. Das heißt, du hast eine sehr gestreckte Sitzposition. Beim Erwachsenenrad werden auch alle, die ganze Innovationskraft, die ganzen neuen Entwicklungen werden im Rennsport, kommen die zuerst zum Tragen. Das heißt, aus dem Rennsport, dort gibt's den neuen heißen Scheiß auf der Messe, wird das dann so irgendwann einmal runtergeschrumpft für die normalsterblichen Menschen und das wurde runtergeschrumpft für Kinder. Was aber überhaupt nicht der Fall ist, weil wenn du Rennen fährst, hast du ja ganz andere Anforderungen, als wenn du gerade zum Radeln anfängst. Das Gleichgewicht zum Beispiel. Du brauchst beim Kinderrad für einen Anfänger keine gestreckte Sitzhaltung, weil da geht's nicht um Effizienz, da geht's nicht um...
Wo du die Aero-Auflieger sind.
Genau, wo sind die Aero-Auflieger?
Absichtlich weglassen.
Also, da ist es viel wichtiger, dass das Gleichgewichtsorgan, dass das Gehör in einer aufrechten, gewohnten Position ist, so dass Kinder leicht Balance lernen, weil das ist die Challenge in dem Alter. Und da sehr viel Verständnis für Kinder zu kriegen, das war mal der erste Ansatz. Das zweite war dann Gewicht. Das war qualitativ hochwertige Dinge einbauen. Auch an den versteckten Stellen wie an den Lagern, im Tretlager, die Dinge, die man nicht sieht, da wurde auch immer sehr gespart bei Kinderfahrrädern. Das haben wir nicht, weil das macht letzten Endes ein langlebiges Produkt. Und dann sind es viele, 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 viele kleine Details, die einfach, ein gutes Radl ist eine Komposition aus vielen stimmigen, guten Details. Das ist nicht die eine Sache, die passen muss. Das sind viele Dinge, die zusammenpassen müssen, die zusammen ein gutes Fahrgefühl ergeben und eine effiziente Maschine. Und da ist das Fahrrad wirklich eine Komposition. Und das kennen wir alle. Wir sind alle auf Fahrrädern gesessen, wo irgendwas nicht passt hat. Und da passt einfach das ganze Rad nicht. Es müssen einfach alle Details gut zusammenpassen und dann funktioniert's und macht auch Spaß.
Werbung.
Von Cyclite gibt's jetzt die Nano-Serie. Und ich war ganz überrascht, dass die neu sein soll, weil ich habe ja dich als Teamrider schon im Herbst damit herumfahren gesehen.
Ja, das war noch die Entwicklungsphase. Ich habe die Prototypen testen dürfen und noch Feedback geben und mittlerweile sind die Taschen brandneu erhältlich. Sie sind jetzt fertig entwickelt und ich muss sagen, ich bin echt begeistert.
Ich auch. Ich fühle mich einfach gesehen von Cyclite, weil auf längeren Trainingsausfahrten braucht man zwar Taschen, aber man braucht halt nicht ganz so große Taschen und dafür ist die Nano-Serie ideal. Es gibt ein Aerobar-Bag, ein Top-Tube-Bag und ein Saddle-Bag von der Nano-Serie.
Was mir immer taugt, sind die kleinen Details, auf die Cyclite achtet. Ich meine, dass die Taschen super leicht sind, müssen wir nicht noch mehr erwähnen, aber sie haben auch verschiedene Möglichkeiten, befestigt zu werden, zum Beispiel mit einer GoPro-Halterung. Sie haben einen Schnellverschluss, du kannst es mit einem Handgriff sofort lösen und wieder installieren und es macht es natürlich halt doppelt praktisch.
Die neue Nano-Serie ist erhältlich auf cyclite.cc.
Bei mir im ultracyclingshop.com.
Oder man kann es auch gewinnen.
Ja, ich habe ein Reel auf meinem Instagram-Kanal, straps_377 und wenn man da mitmachen möchte und kommentiert, welche Farbe besser gefällt, hellgrau, so wie mir, oder schwarz, dann gibt es die Möglichkeit, eins von drei Sets zu gewinnen.
Werbung Ende.
Flo, hast du mal die Situation gehabt, dass du irgendwann auf einem Leihfahrrad oder du bist irgendwo auswärts, hast da ein Radl ausborgt und plötzlich sind Vorder-Hinterbremsen vertauscht? Das ist nämlich ganz schlimm. Wenn du irgendwie eingelernt hast, rechts Hinterbremsen, links Vorderbremsen, plötzlich ist das anders verbaut.
Ich habe mal ein englisches Fahrrad gehabt.
Ja.
Da war das genauso. Ich habe mir dann angewöhnt und das mache ich jetzt immer noch so beim Rennradfahren, immer beide Bremsen gleich zu ziehen.
Ja, soll ich mir sowieso machen, aber trotzdem, es kommt in deinem Kopf dann irgendwie komisch vor, wenn die Bremsen vertauscht sind, weil du natürlich die Vorderbremsen nicht so hart ziehst als die hintere. Und mir da ist eben bei den Kinderrädern gefallen, dass die auch farblich irgendwie markiert sind.
Das kam aus einer Zeit, wo wir natürlich dem Kind immer gesagt haben, wir haben ja sehr viel Kindern das Fahrradfahren beigebracht, auch bei uns in der Garage am Anfang, als wir
rechts
verkauft haben.
Rechts und links ist nicht so genau. Einfach.
Und dann, nein, das andere rechts. Und dann haben wir angefangen, Klingeln, also Glocken rechts drauf zu montieren. Dann haben wir gesagt, wir hatten am Anfang nur zwei schwarze Klingeln, zwei schwarze Bremsen. Dann haben wir immer eine Glocke drauf gemacht und haben gesagt, du bremst da, wo die Glocke ist, das hinten, dass du es besser dosierst. Und irgendwann dann kam Christian und sagte, wir lassen das mit der Glocke sein, ich mache den einfach grün. Und dann sagen wir, du bremst nicht rechts, sondern du bremst bei grün. Und so kam das dann eben. Und so ist das, was Christian sagt, permanent diese kleinen Innovationen eben, die permanent eingeflossen sind in das, was wir getan haben.
Ja, und nicht aufhören zu lernen, nicht aufhören zu verstehen, was für Kinder wichtig ist, was Kindern hilft und da letzten Endes bedeutet das dann für die Kinder mehr Spaß am Radlfahren und Freude dran und dass sie lieber Radlfahren gehen?
War von Anfang an die Idee, so ein Business zu bauen oder wolltet ihr einfach nur für eure eigenen Kinder ein gutes Rad?
Also tatsächlich war es am Anfang tatsächlich nur für unsere Kinder. Also ich habe als externer Designer, als selbstständiger Designer für internationale Radmarken gearbeitet, konnte Prototypen bauen und bauen lassen in Taiwan. Und da war tatsächlich die erste Idee, wir machen da was nur für die eigenen Kinder. Dann haben aber so viele Freunde und Nachbarn und Freunde von Freunden schon gesagt, ja, aber baut uns auch gleich welche mit. Dann haben wir gesagt, ja, okay, da bauen wir halt jetzt, wir haben einmal mit 50 Stück gestartet, bauen wir mal 50 Stück, dass die alle einen Frieden geben. Dass wir uns noch blicken lassen können. Na, und diese 50 Stück waren dann an einem Abend verkauft und dann haben wir halt mehr gebaut und das ist eigentlich irgendwie nie abgerissen. Also ja, da haben wir offensichtlich was gefunden, wo es wirklich viel Bedarf gab. Und lustigerweise, in der Fahrradbranche haben uns alle vorher gesagt, hochwertige Kinderradeln, das ist nichts.
Das braucht man erst, wenn man sich ein Vollcarbon-Radl kauft, oder? Lite irgendwann über 30 oder so, wenn man dann zum Rennradsport kommt.
Also ich verstehe prinzipiell auch die Idee dahinter, warum man das sagt. Die Margen in der Fahrradbranche, wir haben das in der letzten oder vorletzten Episode auch besprochen, sind jetzt bei Massenprodukten nicht wahnsinnig groß. Und ich sehe es jetzt selber bei meinem Kind. Also wir haben, die ist jetzt 8 Wochen alt und wir haben schon die erste Garnitur gewandt aussortiert. Es wird ja beim Fahrrad nicht viel anders sein. Also hohe Qualität hat seinen Preis und dann ist es, Kinder wachsen sehr schnell, hat man es auch nicht sehr lang. Wie habt ihr das gelöst jetzt aus Business-Sicht, dass man sagt, wir können es so teuer verkaufen, obwohl es nur kurz genutzt wird?
Das hat sich eigentlich selbst gelöst. Und zwar ist das Schlüsselwort ist Nachhaltigkeit. Und das wussten wir gar nicht, wie das hieß, als wir angefangen haben mit dem Ganzen. Wir haben halt gesagt, das ist Qualität. Das ist das, was Christian vorhin gesagt hat, das ist gedichtete Innenlager. Das ist reparierbar, das Teil. Und was heute eigentlich Nummer 2 oder 3 Grund von Leuten, die Wurmräder kaufen für ihre Kinder, ist der Wiederverkaufspreis. Du verlierst halt in 2 Jahren maximal 50 oder 60 Euro an einem Fahrrad. Und damit ist es halt extrem, extrem nachhaltig auch für die Geldbörse. Du hast ein Investment und verlierst kein Geld. Du kannst jetzt ein Rad kaufen für 150 oder für 200 Euro und stellst es dann auf Willhaben und bist dann froh, wenn es jemand dann geschenkt abholt. Und bei Wum ist es tatsächlich so, du stellst es auf Willhaben oder auf eBay Kleinanzeigen und es ist am nächsten Tag weg für fast Neupreis. Und das macht es halt eben so spannend, ja. Und das ist halt eben.
Das hab ich echt gesehen. Also ich habe das für meinen Neffen gekauft. Das war so 2021 herum, also in der Corona-Zeit, du warst wahrscheinlich sowieso noch spezieller mit Nachfrage und Verfügbarkeit und Preis und so, aber du hast einfach gesehen, dass die gebrauchten Wombikes alle quasi den gleichen Preis gehabt haben wie neue und das war für mich ja so, ich gesagt habe, hey, das kann ich auch kaufen, auch wenn ich es jetzt herschenke oder so, aber man weiß einfach, das kann man dann echt verkaufen und du hast damit kein Geld verloren, also weil die wirst du immer loskriegen. Das ist mir damals auch selbst wirklich aufgefallen, ja.
Das ist den Leuten ganz, ganz, das ist super, super wichtig, dass du einfach sagst, okay, das kriege ich auch wieder gut los und breite dem anderen Kind Freude. Wir sehen ja die Räder, die wir damals in der Garage mit der Hand zusammengebaut haben, die sehen wir ja heute noch auf der Straße fahren. Und da will ich immer mal anhalten, will sagen, du, das haben wir mit eigenen, das ist mein Schweiß noch dran an dem Rad. Und das ist jetzt wie lange her? Das ist jetzt 13 Jahre her und die fahren heute noch.
Ja, also und das die ist werden halt noch eben, viele, viele Jahrzehnte halten.
Die können auch noch 50 Jahre fahren. Aber versuch das mal mit einem Rad mit irgendeinem Klumpertrad, will keine Namen nennen, aber mit irgendeinem Klumpert und du wirst halt sehen, es funktioniert halt nicht, ja.
Also ich glaube, ein Wurmrad wird 100 Jahre alt. Das glaube ich wirklich, weil es sind alle Teile, die Verschleißteile sind und hinwerden können. Also die Mäntel wirst tauschen müssen innerhalb der 100 Jahre, aber ich sehe da keinen Grund, warum es nicht so lang halten sollte.
Du hast durch deine Connections in die Fahrradbranche deine ersten Prototypen in Taiwan fertigen lassen. Da redet man nur vom Rahmen. Die Komponenten habt ihr dann selbst zusammengeschraubt.
Wir haben also den Rahmen in Taiwan machen lassen. Wir haben die Komponenten auch größtenteils über Taiwan eingekauft. Das waren am Anfang mittlerweile machen wir ja fast alle Komponenten selber. Am Anfang waren das, sage ich mal, customized Asia-Komponenten, die wir irgendwie versucht haben, möglichst gut zu machen, also möglichst dorthin zu kriegen, wo wir jetzt sind mittlerweile. Und zusammengebaut haben wir das alles selber. Die ersten, das waren die Prototypen, die ersten 50 Rahmen oder die ersten 500, glaube ich sogar, haben wir in Tschechien schweißen lassen, bei einer kleinen Manufaktur. Katastrophe. Da war jeder Rahmen ein Unikat. Und wir haben sehr viel Zeit in der Garage verbracht, dass alles gepasst hat und dass aus jedem Radl auch ein gutes Radl geworden ist. Später sind wir dann nach Asien gegangen, nach Taiwan, wieder und haben auch dort die Rahmen bauen lassen.
Für mich war früher, das ist jetzt schon 20 Jahre her, das Schöne am Fahrrad selber machen, selber basteln, selber schrauben, einfach, dass nicht alles, aber sehr viele Teile standardisiert waren. Oder es hat zumindest nur 3 Standards gegeben und man hat Tretlager tauschen können, man hat Steuersatz tauschen können. Es hat standardisiert, man hat das alles zusammen kaufen können. Wahrscheinlich nicht für Kinderräder, oder? Also ihr habt es da...
Naja, also da wurden schon auch Standardbauteile verwendet, aber sehr oft passt der Erwachsenenstandard halt einfach nicht für Kinder. Also ein normales Tretlager ist halt viel zu breit für ein Kinderbecken. Na, das mehr oder weniger, der das Maß einmal für den Pedalabstand horizontal vorgibt. Und teilweise haben wir dann andere Standards verwendet, teilweise haben wir Bahnradstandards zum Beispiel verwendet, wo vieles viel filigraner ausgeführt war. Und haben uns halt versucht, da möglichst das Beste zu finden in der ganzen Fahrradwelt.
Ich merke gerade wieder, da sind jetzt 2 Techniker am Reden miteinander. Also Tretlager für Kinderbikes, auf die Frage wäre ich nicht gekommen.
Ja, also ich kann jetzt auch sagen, also das ist jetzt sicher schon 10 Jahre her, da war mein erstes Rennrad, also nicht mein erstes Rennrad, aber das erste Rennrad mit Pressfit-Lagern, und da war dann für mich so die Selberschrauberei dann langsam vorbei. Ich habe dann auch zum Arbeiten angefangen und weniger Zeit gehabt, aber ich wollte mir das nicht antun, in einen Carbonrahmen selber das Lager reinzupressen mit dem Schraubstock. Und seither gehe ich eigentlich zum Mechaniker meines Vertrauens und mache das nicht mehr selber. Jetzt mit den innenliegenden Kabeln.
Es ist aber auch, das darfst du nicht vergleichen, was wir mit unseren Rennrädern und so weiter machen, mit so einem Kinderrad, das holst du aus der Verpackung rauf und das läuft. Also da ist auch nicht groß, ja. Also das wirst du ganz selten mal ein Tretlager aufmachen müssen.
Das
oder
ist keine Bastelarbeit.
Ja genau, das kann man, oder kann man auch keine Carbon-Teile reinbauen oder keine Keramik. Man kann auch keine Keramik, man sollte auch keine Keramikteile reinbauen.
Ist es jetzt überhaupt so, dass du dann ein Radl jetzt schon aussuchst für deine Tochter oder doch eher für dich selbst vielleicht ein bisschen, dass du wieder was schrauben kannst?
Schauen wir mal, ob wir noch irgendwo Rahmen setzen oder sowas
umliegen liefern. Du sprichst einen spannenden Punkt an, weil ich finde, dass eine Qualität vom Fahrrad war immer, seit es das Fahrrad gibt, dass die Technik sehr simpel war, sehr sichtbar. Es ist nicht wie beim Auto, dass eine Hülle drüber ist und drinnen ist die Technik. Alles ist sichtbar, alles ist leicht verständlich, auch für einen Nicht-Techniker. Und alles ist wartbar am Straßenrand, wenn es sein muss, und überall auf der Welt.
Ja, also ganz kurz reingrätschen, also die Mechaniker in Ruanda, also wirklich in jedem Dorf ist ein Radlmechaniker. Die haben 2 Schraubenschlüssel, eine Zange, einen Hammer und eine Luftpumpe, und die reparieren dir jedes Rad.
Ja, ja. Und Reifen fliegen können.
Aber was wir... Ich war mal auf dem 312er Mallorca, und mein Freund Lazi hat vor abends bei der Registrierung, beim Startnummern holen, ist ihm irgendein Kabel rausgerutscht aus seinem Rennrad. Und dann hat er irgendeinen Spezialschlüssel gebraucht, und wir sind dann da 3 Stunden über die ganze Insel gegondelt und haben den Spezialschlüssel gebraucht. Und das ist halt, das ist dann die Horrorseite von dem
ja,
Ganzen.
Ne? Aber darauf wollte ich hinaus, dass das die Fahrradindustrie ein bisschen verloren hat, diese Qualität. Und das war immer ein wichtiger Faktor beim Fahrrad. Das war eines der Dinge, warum das Fahrrad so gesiegt hat als Ding, dass es einfach zu warten war. Und das haben wir ein bisschen verpudelt und vernudelt. Es ist alles viel zu kompliziert worden. Die Standards machen überhaupt keinen Sinn für einen Konsumenten, sondern sind nur irgendwelche internen Spielchen. Und ich finde, da muss die Fahrradindustrie auch wieder ein bisschen zurückfinden zu einer Einfachheit und zu einer Wartbarkeit. Und das ist ja auch mit E-Bikes ist das ja noch schlimmer geworden, weil da musst du ein Software-Update machen und blablabla, ohne Computer geht da gar nichts. Und das ist eine Katastrophe. Wenn du durch Ruanda fahren möchtest, wirst du mit dem E-Bike den Arsch offen haben. Auf gut
nicht weit kommen, ja. Ich glaube, viel Hersteller versuchen einfach, ihre eigenen Komponenten zu verbauen und keine anderen mehr zuzulassen von Drittherstellern.
Ja, aber
das ist irgendwie sehr, sehr schade.
Zu welchem Preis? Und das geht halt zu Lasten vom Konsumenten, und alles, was zu Lasten vom Konsumenten geht, geht, glaube ich, langfristig nicht gut. Das ist nicht nachhaltig. Wenn du dann, der Konsument muss zufrieden sein, und der Konsument sollte im Mittelpunkt deines Tuns stehen. Den musst du zufrieden machen, der muss glücklich sein, den musst du positiv überraschen, und wenn es das nicht wirklich machst oder dann so nachhaltig eigentlich der draufkommt, ganz so super ist es doch nicht, dann schadest du da längerfristig selber. Da bin ich mir ganz sicher.
Wollen wir nochmal kurz über Kindheitserinnerungen reden, weil du wie immer schöne Anekdote vorbereitet. Gell? Aber irgendwie so, ich glaube, das Ziel ist es ja, bereits im Kindesalter die Freude am Radlfahren zu vermitteln, oder? Weil das ist irgendwie so echter Antrieb. Hey, man fährt gern Rad, man hat dann Spaß dabei, man hat vielleicht eben ein schönes Bike oder die Kinder haben ein schönes Bike und da hast du gleich irgendwie Feuer und Flamme dann für das Ganze. Kannst du dir noch erinnern an dein erstes Rad?
Du hast so gesagt, hast du Radfahren gelernt?
Wie alt warst du, wie du dein erstes gekriegt hast?
Boah, das weiß ich nicht. 2, 3. Jedenfalls Stützräder. Es war blau. Aber wie das jetzt ist mit so Kindheitserinnerungen unter Anführungszeichen, kann ich mich daran erinnern oder habe ich die Fotos und die Videos gesehen und weiß es deshalb? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, es war blau mit Stützrädern und wir waren schon extrem viel draußen unterwegs. Mein Bruder und ich in der ganzen Nachbarschaft mit diesen Fahrrädern, ja.
Bei mir war es, ich meine, ich habe davor sicher auch ein richtiges Kinderrad gehabt, aber das erste, was dann halt ein bisschen mehr war oder wirklich dann, wo ich mich ganz bewusst dran erinnern kann, das war zu Ostern und der Brauch ist überall gleich, oder? Dass man zu Ostern Dinge geschenkt kriegt, man muss es aber suchen. Also ich bin halt im Garten herumgerannt und war so enttäuscht, ne, weil ich in dem Jahr einfach nichts Gescheites bekommen, halt nur so ein blödes Körberl mit ein paar Eier drinnen und so einem Kinderüberraschungsei. Sonst nichts. Kein Spielzeug, nichts. Und ich war schon komplett frustriert und wollte eigentlich gar nicht mehr irgendwie weiterschauen. Und dann haben meine Eltern gesagt, hey, schau bitte mal in das Kinderüberraschungsei. Und ich dachte, warum soll ich da reinschauen? Da ist irgend so ein Plastik drinnen oder irgend so ein Minispielzeug, ne? Und dann haben meine Eltern wirklich das ganz behutsam zuerst aufgemacht und den Schoko irgendwie mit so einem heißen Draht getrennt. Und dann in der gelben Plastikkugel drinnen haben sie quasi einen Schlüssel eingegeben für ein abgesperrtes Radl. Das haben sie wieder eingewickelt und ich habe das Ei halt aufgemacht, total frustriert, habe einen Schlüssel gesehen und dann habe ich gecheckt, hey, da gibt's noch mehr. Und dann habe ich nochmal weitergesucht und irgendwo quasi hinter der Regentonne beim Wasserbassin vom Regenwasser war unten drinnen mein erstes Radl, das so zur Regenbogenform gehabt, sogar schon hinten ein paar Gänge, Gangschaltung und also neongelb, neongrün, genau deine Form. Und eben, das war so eine schöne Erfahrung, das weiß ich heute noch ganz genau und nicht, weil ich so Fotos gesehen habe, sondern das weiß ich noch. Und ich weiß, das nächste Radl, was ich kriege, habe, weiß ich nicht mehr so genau. Aber das erste hat sich echt einbrennt und ich glaube, das ist schon für mich ein Zeichen, dass das erste Mal, wenn du ein schönes Rad hast, das ist eine Erinnerung für ewig und hoffentlich auch der Antrieb, dass man halt die Freude am Radfahren findet.
Wahrscheinlich bist du doch gleich mal 1000 Kilometer mitgefahren mit dem Radl.
Nein, das Blöde war, ich bin dann echt sofort eine Runde in der Siedlung gefahren und dann, blöde Geschichte, war das Gartentor von den Nachbarn offen und die haben einen Hund gehabt, der hat mich dann ein bisschen attackiert, seitdem habe ich etwas Angst vor Hunden, aber das habe ich mittlerweile auch schon wieder in den Griff gekriegt, aber dem hat das Rad anscheinend auch sehr gut gefallen.
Ja, also in jedem Fall ist das erste Radl oder Radfahren lernen ist so ein Magic Moment in der Kindheit, das brennt sich ein und das merkst du dein ganzes Leben lang. Das ist was wahnsinnig Wichtiges und wenn das positiv läuft und das Radl cool ist und Spaß macht, na, dann wird sich das auch auf dein Verhältnis zum Radlfahren auswirken. Und Radlfahren, wie du vorher gesagt hast, das lernst du nicht mit 30. Das passiert in der Kindheit, diese Liebe zum Radfahren und diese Liebe zur Bewegung und zum Draußensein. Und um das geht's. Das ist genau das Pudelskern.
Ja, also ich kann mich an mein erstes Erwachsenenrad erinnern und das hat fast den gegenteiligen Effekt gehabt. Das war nämlich, das habe ich zum Fahrradführerschein gekriegt und das war ein Mountainbike. Und das muss dann Ende der 90er gewesen sein. Und das war halt das Problem, kann ich das analysieren. Damals habe ich einfach mit diesem Radl keine Freude gehabt. Es war halt einfach ein erwachsenes Bike, runtergeschraubt für ein Kind. Und es hat, also die Federgabel war natürlich, die habe ich nicht eine drucken können, da hätte ich gleich eine Stahlgabel nehmen können. Und ich habe da hätte ich fast die Freude am Radfahren verloren, weil dieses Rad einfach gar nicht auf mein Gewicht, auf meine Körperteile gepasst hat. Ihr habt klein angefangen. Habt ihr jetzt, was sind eure größten Räder, beziehungsweise mit wie viel Jahren kann man noch ein Wombike fahren?
Naja, es geht bis 26 Zoll. Das ist das Womb 6. Altersmäßig kann man das nicht so genau sagen, weil halt die Kinder dann am Anfang sind sie noch halbwegs gleich groß, aber je älter sie werden, desto mehr variiert die Größe. Und ja, also es ist ein 26 Zoll Rad, fahren auch kleine Erwachsene. Wir verkaufen es auch an der einen oder anderen Mama, oder ich habe auch schon Omas damit herumfahren gesehen.
Zu eurer Firmengeschichte, ihr habt zu zweit angefangen. Mittlerweile hat sich das ja verändert. Ihr macht's nicht mehr die Räder zu zweit, ihr habt jetzt ein Unternehmen, oder seid da eigentlich auch nicht mehr so ganz aktiv dabei, aber wie viele Mitarbeiter hat jetzt WUM, wie viele Menschen haben dort Beschäftigung gefunden und wie ist es so mit Unternehmensphilosophie oder mit eurer Führungsidee?
Also die Philosophie, Entschuldigung, du wolltest was sagen, also wir wollen Millionen von Kindern die Liebe zum Fahrradfahren vermitteln und an der Philosophie hat sich auch nichts geändert. Das ist das, was wir tun, das, was jeder WUM-Mitarbeiter cool findet, dem sich jeder WUM-Mitarbeiter auch verschreibt persönlich. Das ist einfach eine coole Mission, der man, in die man sich investieren kann. Und das war eigentlich von Anfang an unsere Vision und Mission.
Da waren nur nie Millionen vorher, sondern das war nur vorher, wir wollen Kindern die Liebe zum Fahrradfahren vermitteln und damit die Welt ein bisschen besser machen. Die Idee war, was beizutragen für die Mobilitätswende und halt eben, wie gesagt, das Purpose, dass das dann irgendwann, als wir gemerkt haben, okay, das funktioniert richtig gut oder das kann gut funktionieren, als wir das aufbauen, dann haben wir irgendwann mal eine Million davor geschoben. Ja. Und wie kann sowas eigentlich nur zu Millionen werden oder zu den Zahlen werden, wie es heute ist? Wir haben heute über 200 Mitarbeiter bei WUM. Das kann ja natürlich nur funktionieren, wenn du das richtige Team dazu hast. Also das ist, was wir machen, ist ein Teamsport. Das war von Anfang an eine Teamaktivität. Wir sind zwar die, die nach außen hin die Gründer sind oder die, die in der Garage gestartet haben, aber wir sind bei weitem nicht die, die dafür verantwortlich sind, dass das heute das ist, was es ist. Also das ist, da brauchst du ganz, ganz viele Menschen, die da mit auf das Boot steigen und Richtung Westen fahren, um dann einen anderen Kontinent zu finden. Was es aber, was wir vorgegeben haben, war die DNA, würde ich behaupten, und war die wirklich die Vision, dieses Purpose-Driven, was wir dann damals, das war uns ganz wichtig, dass Leute zum Grund haben, zu uns zum Arbeiten zu kommen. Es war auch immer unsere Vision, dass Leute, es ist nicht immer alles einfach, es ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Das ist, ja, das muss man auch sagen, es ist viel harte Arbeit, es sind auch viele Downs, auch viele, viele Ups. Aber unser Anspruch war immer zu sagen, dass die Leute, die bei uns gearbeitet haben oder die angefangen haben, dass die später, wenn sie mal in Rente sind, sagen wollen, das war der coolste Ritt, den ich in meinem Leben miterlebt habe, war bei WUM. Egal, wie lange sie bei uns da sind. Also war immer der Anspruch da, was auch den Mitarbeitern zu bieten in Bezug auf einen Ritt, ein Erlebnis, dabei bei WUM dabei zu sein. Und ich glaube, dass ich das bis heute hin immer noch so ist, dass es was ganz Spezielles ist, dass die Atmosphäre was Spezielles ist, das Team hart arbeitend. Natürlich was Positives, wenn du Kinderräder verkaufst und bewirbst oder produzierst und entwickelst, machst was Positives. Du wirst von diesem Lächeln der Kinder, das befeuert dich in deinem täglichen Tun. Also das heißt, du hast einen wirklichen positiven Impact auf die Welt und das macht uns sehr stolz, dass es heute so ist.
Ja, ein mega cooles Team mit mega coolen Leuten und das spürt man auch, glaube ich, wenn man bei WUM ist, in der Atmosphäre, was da für ein Drive ist und was da, wie da die Post abgeht. Und ja, wir sind nicht mehr operativ tätig. Also Markus und ich, wir sind vor ein paar Jahren aus dem operativen Geschäft hinausgegangen. Wir sind nur mehr Miteigentümer bei WUM. Und das hat ein paar Gründe. Also ein Unternehmen vom Startup bis zum Scale-Up bis zur zur großen Unternehmensphase, hat so ganz unterschiedliche Phasen einfach. Und als Persönlichkeit, als Führungspersönlichkeit, sage ich einmal, bist du nur für eine gewisse Phase der Geeignete. Und das haben wir irgendwann gemerkt, dass wir haben uns immer als Diener der Sache gesehen. Ne? Wir waren immer für Wum da. Wum ist wie unser drittes Kind. Und irgendwann merkst du, dass da eigentlich andere Skills gefragt sind und andere, und dann spürst du einfach, da muss ein anderes Führungsteam her.
Naja, das merkst du relativ schnell am Anfang schon, merkst du, dass du an deine Grenzen kommst mit der Buchhaltung, wenn du das nie gelernt hast, oder mit der Lageradministration oder mit Logistik und mit Zöllen und so weiter. Und dann waren wir immer die von Anfang an, die uns schnell Leute reingeholt haben, dass wir möglichst schnell die dümmsten im Raum waren.
Das war immer das Ziel. Wenn Leute einstellen, dass wir die Depperten am Tisch sind, dann weißt du,
Mitarbeiterinnen besser Bescheid wissen als ihr.
Ja, sollen uns sagen, wie es geht. Weil dann hast du die richtigen eingestellt. Ja.
Das war uns eigentlich wurscht, wie die Hochregallager aufgestellt sind und wie die befüllt werden und wie die bedient werden und wie man es am effizientesten rausbringt. Wenn man da Leute wissen, die das effizient machen, dann hat uns das gar nicht groß interessiert. Dann konnten wir uns auf andere Dinge konzentrieren und haben es dann irgendwo geschafft. Und unser Ziel war eigentlich immer, nicht im Unternehmen, sondern am Unternehmen zu arbeiten. Und das haben wir irgendwie geschafft, indem wir uns immer versucht haben, eben gute Leute reinzuholen und immer ein bisschen mehr an der Strategie mitzuarbeiten. So wie jetzt eigentlich
und
auch.
Und an unserer, sage ich mal, Flughöhe zu arbeiten und ja.
Im Sport sagt man immer, man lernt aus Rückschlägen sehr viel, wenn man ein Ziel nicht erreicht, wenn man einen Misserfolg hat, wenn man scheitert, wenn man ausscheidet, jetzt beim Radlrennen zum Beispiel. Ist es im Unternehmertum genauso? Und
100%.
Welche Lektionen habt ihr zum Beispiel aus Dingen gelernt, die nicht gut funktioniert haben?
Die Kunst dabei ist, dass du das möglichst früh rausfindest im Unternehmertum. Beim Radrennen hast du dann deinen Schmerz und deinen Stolz und dein Ego. Das hast du im Unternehmertum auch. Aber die falsche Richtung ein sehr spätes Scheitern im Unternehmertum kann existenzielle Auswirkungen haben auf das ganze Unterfangen, kann dich halt eben in die Insolvenz auch bringen. Deswegen ist bei uns immer das Ziel, möglichst beim Warm-up schon in den
Watschen zu kriegen.
Schön den Muskelfaserriss beim Warm-up zu haben, dass man gar nicht erst seine ganzen Kerzen abbrennt.
Fail fast schnell. Und lern fast. Also ein Grundprinzip, das eigentlich aus dem Industriedesign kommt, das wir aber über alle Business-Bereiche gezogen haben, ist es, schnell Prototypen zu bauen. Das heißt, hab eine Theorie, probier es aus, im mini-kleinen Bereich, wo es, wenn es schief geht, dir nicht wehtut, aber lern, und wenn es funktioniert, dann bau drauf auf und skalier. Und das ist so, wie man Prototypen baut. Wenn du ein Produkt entwickelst, baust du mal einen Prototypen, lernst daraus, probierst es aus, verbesserst ihn, baust den nächsten Prototypen. Und genauso haben wir es auch im Business gemacht und das war unsere Methode, Dinge zu tun im Business, die wir zuvor noch nicht getan haben, von dem wir eigentlich maximal eine theoretische Ahnung gehabt haben, aber keine praktische Erfahrung.
Was war euer größter Fehler, oder wo, vielleicht anders formuliert, wo habt ihr am meisten gelernt?
Also ich würde sagen, es gab nicht so den einen großen Fehler. Es gab viele Dinge, da würde ich mir wünschen, dass wir da schnelleres Learning gehabt haben hätten oder dass wir das früher erkannt hätten. Es waren sehr oft Hirings, waren sehr oft die falschen Persönlichkeiten mit den falschen Rahmenbedingungen ausgestattet. Also hat oft, du kannst sagen, du hast jetzt die falschen Leute geheirat, aber sehr oft sind es ja auch die falschen Rahmenbedingungen für diese Menschen geschaffen. Und da haben wir sehr viel dazugelernt. Und das war auch mit ein Grund, warum wir, nachdem wir bei Wum aus dem Operativen heraus sind und in das Advisory Board gegangen sind, gesagt haben, jetzt machen wir noch ein Unternehmen. Und wollen wir erstens einmal schauen, was haben wir alles gelernt? Und zweitens einmal rausfinden, was war alles Glück? Und drittens einmal rausfinden, was kann man eigentlich machen, wenn man es von Anfang an gescheiter macht, diese, oder versucht gescheiter zu machen. Ne? Wir machen jetzt neue Fehler, aber wir haben dann gesehen, dass wir doch mehr gelernt haben, als wir gedacht haben. Auf 9 von 10 Fragen haben wir eine Antwort gewusst und haben auch dann irgendwie und sogar darauf fokussiert, auf diese 10. Frage eine Antwort zu finden. Na, das ist ein, ist, glaube ich, auch was uns antreibt, ist so eine gewisse Neugier, so ein Entdeckertum und so ein Herausfinden, wie es geht. Und ja, und so ist, das war eigentlich der Grund oder einer der Gründe, warum wir PopTop gegründet haben und das Gleiche, was wir mit Fahrrädern gemacht haben, auch mit Kindermöbeln machen.
Weg von den Möbeln, nochmal zu den Fahrrädern. Ihr seid jetzt nur mehr beraterisch tätig. Gibt's noch Innovationen? Kann man das Kinderfahrrad noch einmal von Grund auf verbessern oder ist da jetzt ein gewisses Plateau erreicht?
Nein. Also wir haben von Anfang an Woom die Räder immer verbessert, immer verändert. Die Welt dreht sich weiter. Die Kinder verändern sich, das Umfeld der Kinder verändert sich. Also eigentlich die Kinder verändern sich nicht, das Umfeld der Kinder verändert sich. Die Eltern verändern sich, die Fahrradwelt verändert sich. Da gibt's wahnsinnig viel immer noch zu lernen, wahnsinnig viel immer noch besser zu machen. Und da kann ich auch versprechen, dass die Innovationen nicht abreißen. Wir haben ein Riesenteam von Entwicklern mit extrem begabten Leuten und da köcheln Dinge in der Küche. Auf Wienerisch sagt man, na, sage ich jetzt nicht.
Das, also ich habe ja in der letzten Episode unseren Branchenkenner, habe ich versucht, so the next big thing herauszulocken. Vielleicht schaffe ich es bei euch. Also sagt jetzt branchenweit vielleicht oder speziell in der Kinderfahrradbranche, sagt ihr so eine große Innovation, die jetzt bald ansteht oder sind es immer weiterhin graduelle Verbesserungen?
Ja, wir sehen eine große Innovation, aber die dürfen wir jetzt nicht verraten. Aber ich würde die Folge, auch viele graduelle Verbesserungen, viel ums Fahrrad, viel auch um Komponenten, viel um Details vom Fahrrad, wo es wirklich noch viel Potenzial gibt zu verbessern, auch Zubehör, das nochmal Individualisierung und unterschiedliche Nutzerszenarien dann nochmal verbessern. Also da gibt's ganz, ganz viel noch zu tun. Das wird nicht fad.
Ich würde die Frage nämlich eh ähnlich stellen wie du, Flo. Du bist wieder aufs Technische abgedriftet. Ich würde mehr so auf die Motivation oder auf die Parallele Sport und Business kommen, weil was im Sport oft die Voraussetzung ist, um erfolgreich zu sein oder zu bleiben, ist nämlich die Eigenschaft, auch wenn was gut gelaufen ist, du hast einen Erfolg gehabt, du hast Ziele erreicht, dass du dich dann nicht zurücklehnst und sagst, hey, super, ich kann jetzt da drauf ausruhen oder das genießen, sondern natürlich feierst du und machst Pause oder genießt es, was du geschafft hast. Aber dann gehört auch wieder so die Phase dazu, wo du wieder einen eigenen Antrieb findest und denkst, auch wenn es bisher gut gelaufen ist, bin mir sicher, ich kann mich oder ich kann meine Leistung oder mein Auftreten oder was auch immer noch weiter verbessern. Das heißt, nicht gesättigt zu sein, sondern weiterhin hungrig zu sein, an kleinen Schrauben zu drehen und Innovationen voranzutreiben oder eben sich weiterzuentwickeln. Und wie schafft ihr das? Ist das dann euer Antrieb oder habt ihr dann auch Menschen bei Woom, die das vorantreiben, dass du sagst, hey, wir geben uns nicht zufrieden, sondern wir finden Motivation, weiter nach vorn zu schauen?
Ja, also das ist dieses Stay humble und da auch mit den Füßen am Boden zu bleiben, auch wenn es gut rennt und zu wissen, dass man dranbleiben muss und dass einem nichts geschenkt wird und auch nichts Gott gegeben ist, sondern du musst einfach dafür arbeiten und dafür daran arbeiten. Ich glaube, das ist, so sind wir zwei auch gestrickt. Na, das ist ein bisschen so Persönlichkeitsstruktur. Und das haben wir Woom zu 100% weitergegeben. Also da gibt's keine Höhenflüge bei Woom, nur weil wir gut verkaufen oder weil Kunden zufrieden sind, sondern wir wissen, wir müssen da immer dranbleiben und es wird da auch nichts geschenkt.
Es ist oft, also auch wenn du jetzt nur Persönlichkeit im Sport beobachtest, oder? Es ist oft ganz ein interessanter Moment. Jemand hebt vielleicht ab oder wird größenwahnsinnig. Das gibt es im Geschäftsfeld genauso. Man glaubt, man muss jetzt irgendwie super arg expandieren oder Konkurrenz zusammenkaufen, übernimmt sich dann irgendwann und es ist nicht nachhaltig langsam gewachsen, sondern halt kurzfristig aufgebläht. Und Sportpersönlichkeiten gibt es auch, wo man glaubt, hey, jetzt läuft es mir gut und jetzt heben die Leute ab und ran durch.
Ja,
also hoch, so am Boden bleiben, bescheiden bleiben, aber trotzdem ja. Halt vorankurbeln und in kleinen Schritten vorwärts denken.
Ja, voll. Das ist im Business 100% genauso wie im Sport. Es gibt ganz viele Parallelen und wir sind auch ein großer Fan von Sportlern im Business, weil das einfach ja, du bist so gestrickt, das ist nicht, das liest in keinem Buch, so bist du einfach, dass du weißt, du musst weiter beißen und weißt du, ein kurzer Höhenflug ist jedem vergönnt, aber du weißt, ja, das nächste Rennen kommt und die Konkurrenz schlaft nicht und wenn ich da jetzt nicht dranbleibe, dann werde ich es von hinten sehen.
Da die Konsequenz, oder? Täglich irgendwie zu wissen, ich muss täglich dranbleiben, nicht hoch so tief, dass du eine Phase, wo du richtig Gas gibst, voll euphorisch bist und dann einmal Phasen, wo du quasi einmal Durchhänger hast und es läuft schlecht, sondern irgendwie, ich glaube, das sportliche Denken ist halt so, dass du weißt, Konsequenz und langfristig dranbleiben macht eben den Unterschied. Das und vor allem, dass man oft, wenn man in der Emotion drinnen ist, du bist enttäuscht, du bist niedergeschlagen, du denkst, alles ist komplett scheiße und es ist alles komplett am Boden und beim nächsten Mal denkst du, hey, es ist alles super und bist in Euphorie und rast komplett
aber durch,
dass man das Mittel irgendwie halten kann.
Werbung. Straps, wir werden ja oft gefragt nach Einsteigerrennen oder nach Rennen, wenn man mal reinschnuppern will in die Ultrawelt.
Ja, und ich glaube, wir sind uns da fast einig, oder? Race Around Austria Challenge ist wirklich optimal zum Einsteigen.
Ganz genau. Man kann es supported und unsupported fahren. Das heißt, beides möglich. Und wenn man sich für die unsupported Variante entscheidet, man hat Depots und man ist gleichzeitig mit denen, die es supported fahren, unterwegs. Das heißt, man hat das doppelte Sicherheitsnetz. Man ist nie allein auf der Strecke. Es ist eine wunderschöne Gegend und einfach auch super erreichbar aus ganz Deutschland und Österreich.
Ja, wir waren ja beide schon dabei, also beim Longen Race Around Austria und bei der Rad-Challenge. Und was für mich einfach als absolut herausragend ist, ist die unglaubliche Stimmung in St. Georgen. Das wird jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen mehr sein, weil es die Weltmeisterschaft ist auf der langen Strecke, aber trotzdem ist die Race Around Austria Challenge einfach eingebettet. In der ganzen Woche ist in St. Georgen einfach Ausnahmezustand. Start und Ziel immer super schöne Atmosphäre. Sehr viel Publikum, an der Strecke ist immer was los, es gibt Fanzonen und ja, ich denke, ein besseres Rennen zum Einsteigen gibt's nicht.
Das Einzige, was wirklich ein Nachteil sein könnte, wenn man mit dem Rennen beginnt, man wird im Ziel nie mehr bei keinem anderen Rennen so eine gute Stimmung erleben.
Ja, das ist allerdings richtig und was nämlich spannend ist, vielleicht liegt's ja daran, 80% der Leute, die beim Race Around Austria bei der Challenge starten, sind Wiederholungstäter. Das heißt, die meisten, die das absolvieren, die sie an den Start stellen, kommen wieder, weil es eben so unglaublich gut ist.
Ja, und wenn man sich denkt, weiß ich nicht, vielleicht traue ich mich doch noch nicht ganz, ich würde mir gerne zumindest einmal die ersten 200 Kilometer des Rennens anschauen. Auch dafür gibt es eine Möglichkeit. Man kann das Rad 200 auch noch fahren. Da kann man Start in St. Georgen, die ersten 200 Kilometer der Strecke abfahren und dann gibt es ein Bus-Shuttle zurück zum Start.
Ja, und vor allem nicht nur das, die 200 Kilometer lange gemeinsame Ausfahrt, das ist immer eine relativ große Gruppe und man fährt bis nach Schön eben zum Hotel Insholz, das ist ein super Wellness-Hotel, man kann dort auch noch im Wellness-Bereich kurz einkehren und dann geht es mit dem Bus zurück nach St. Georgen.
Ja, und es ist ein neuralgischer Punkt an der Strecke, weil genau dort gibt es auch jedes Jahr die Fanzone und da ist immer richtig gute Stimmung.
Man kann die Rad-Challenge solo fahren oder man kann es auch im Team fahren. Und das ist vielleicht noch mehr eine gute Überlegung, weil wenn man zum Beispiel mal den Ötztaler gefahren ist, dann ist der Schritt zur Challenge irgendwie der logische nächste Schritt. Oder wenn man einen Ironman gemacht hat und dann mal im Rad noch ein bisschen weiter fahren möchte. Allerdings möglich als Team, wo man sich die Strecke noch mal aufteilen kann, Pausen hat in der Zwischenzeit im Begleitfahrzeug und es ist definitiv gut machbar und nicht so die riesengroße Belastung. Also da kann man dann schon, wenn man sein eigenes Tempo gut findet, gemeinsam mit einem echt guten Teamerlebnis die Strecke meistern.
Die Rad-Challenge ist meistens extrem stark besetzt. Die Siegerzeiten der letzten Jahre waren unglaublich schnell, unglaublich kompetitiv. Das heißt, wenn man sie richtig matchen will, ist man an der richtigen Stelle. Aber es gibt ein großes Starterfeld und auf allen Niveaus und es ist für jeden was dabei. Man kann das auch ganz gemütlich fahren oder innerhalb seiner persönlichen Grenzen.
Und was auch noch für jeden dabei ist, das ist nämlich nicht selbstverständlich. Es gibt richtig gute Videos und Fotos, die dann alle Teilnehmer bekommen, ohne einen extra Aufpreis. Und wer sich davon noch mal überzeugen will, es gibt vor allem jetzt im Winter, vielleicht zum Training als gute Motivation, einen sehr gut befüllten YouTube-Kanal vom Race Around Austria und es bringt sicher im Winter viele Stunden Motivation fürs Training, damit man sich dann mit der Entscheidung vielleicht noch ein bisschen leichter tut.
Die Race Around Austria Challenge findet Mitte August statt und die Anmeldung beginnt am 15. Februar. Also streicht euch diesen Tag dick und fett in eurem Kalender an.
Und was wir jetzt noch haben als kleines Goodie, wenn man den Code Sitzfleisch angibt, dann kann man die Rad 200, die 200 Kilometer lange Testfahrt, mit 50% Rabatt bestreiten. Zuerst zur Challenge anmelden und dann den Code einlösen. Wie gesagt, ab Februar jetzt einmal im Kalender vormerken und dann schnell sein bei der Anmeldung.
Werbung Ende.
Weißt du, was der Unterschied ist, wenn man zu zweit ist, so wie wir das sind? Wenn ich am Boden bin und niedergeschlagen bin, sagt der Markus, komm, geht schon, über die Hürde springen wir auch noch und umgekehrt. Und irgendwie, okay, manchmal sind wir beide komplett im Arsch, das gibt's auch. Manchmal sind wir auch beide komplett übergeschnappt, auch das gibt's. Aber zu zweit fängt man sich da schneller wieder und sagt, komm auf, geht schon, über die Hürde springen wir. Und das wüsste ich gar nicht, wie ich das alleine machen könnte.
Du, das wissen wir beide nicht. Das hätten wir beide nicht alleine geschafft. Ich glaube, eine Charaktereigenschaft, die alles so verbindet auch und das auch erklärt, was du sagst, ist dieses Delayed Gratification. Es ist, dass du jetzt da deine 6 Minuten Intervalle vorher fährst und so weiter. Nicht, weil du am Wochenende ein Rennen fährst, sondern weil du weißt, im Mai hast du irgendeinen Höhepunkt oder irgendwas. Einfach, das ist das, verbindet den Business, den erfolgreichen Unternehmer auch mit dem erfolgreichen Sportler, ist Stunden und Stunden zu investieren und zu wissen, das werde ich irgendwann mal abrufen müssen oder es wird irgendwann hinter dem Komma mal einen Erfolg geben dafür. Und das ist einfach das, was du weißt, du hast deine Höhen und Tiefen und du wirst scheitern. Und bei uns ist es, als Unternehmer ist halt der Unterschied zum Angestellten, dass du halt eben 3 Mal am Tag scheiterst, bevor du dein Erfolgserlebnis hast, ne? Und trotzdem da, aber deswegen, wenn du morgens aufwachst und denkst, alles ist gut, kommt die erste E-Mail und dann und du bist wieder resettet auf Null. Ja, und dann geht's wieder los. Du musst dich wieder hochkämpfen. Ne?
Das sind eh fast die perfekten Schlussworte, würde ich sagen. Ich bin jetzt tatsächlich froh, dass ich das noch zwischenrein gequetscht habe, weil wenn ich jetzt rausschaue, jetzt würde ich sicher nicht mehr aufs Rad gehen. Da in dem Schnee, Regen und Wind. Und ich werde mir jetzt noch eine Gratification holen, indem ich meine Einheit von vorher auf Strava hochlade, weil das ist sie nicht mehr ausgegangen vorher.
Ich habe für mich selber meinen Indoor-Trainer mitgenommen, ich habe die Wetterprognose gesehen und habe schon gewusst, draußen fahren wird schwierig werden. Ich werde morgen eine Indoor-Training-Session einbauen.
Sehr gut.
Und ja. Ich habe die Wintersachen mit. Ich bin nicht so weich wie du. Ich gehe morgen im Schnee raus.
Flo, ich möchte jetzt zum Schluss trotzdem noch eine Frage stellen, und zwar, was denkt ihr, was können wir in der Zukunft einfach noch irgendwie beitragen, alle zusammen, dass sich jetzt einfach das Radfahren insgesamt in der Zukunft irgendwie gut etabliert, vielleicht sogar noch verstärkt, vielleicht sogar noch mehr Einzug findet, egal ob jetzt im Alltag, als Freizeit-, Gesundheitssport oder vielleicht sogar, wenn man es leistungsmäßig betreibt, was, an welchen Schrauben können wir da vielleicht noch drehen, außer die kleinsten schon vom Rad zu begeistern?
Die größte Schraube sind wir als Eltern, sind wir als Erwachsene, als Vorbilder für die Kinder. Die Kinder eifern uns nach, ob wir es wollen oder nicht, im Positiven wie im Negativen. Und wenn die Kinder uns sehen, wie wir uns, auch wenn es draußen schier ist, aufs Rad schaffen und fahren, dann wollen die Kinder das auch und wollen uns nachahmen. Das ist unsere größte Aufgabe als Familie, da die Bewegung auch, und da geht es nicht nur ums Fahrradfahren, sondern es geht generell um die Gesundheit von den Kindern. Wir reden über Longevity heute, wie wir als 50-Jährige Vitamin D oder irgendwas nehmen, ja, oder die Mitochondrien wieder aufpeppen. Es fängt ja im kleinen Alter an, es fängt in den kleinen Kindern an, 3, 4, 5 Jahre, die für Longevity vorzubereiten. Das fängt ja nicht mit 50 an, sondern die Spaß an der Bewegung zu bringen, dass die eine Körperhaltung haben, dass sie aufrecht durchs Leben gehen, dass die nicht, dass die in einer aktiven Umgebung aufwachsen. Und das fängt mit der Familie an. Und in der Familie sind die Vorbilder. Die anderen Vorbilder sind auch wichtig. Aber eben wir haben da eine Vorbildfunktion und wir haben die Verpflichtung, mit den Kindern gemeinsam auch mal das Auto stehen zu lassen und mal zum Eissalon mit dem Radl zu fahren. Und das ist das, wo es eigentlich anfängt, im Kleinen und nicht immer im Großen. Und wir sind immer so, wir brauchen die Verbände, der österreichische Ski- und Fahrradverband. Ja, okay, bla bla bla. Aber es fängt zu Hause an.
Ja.
Fahr mal mit dem Radl mal ein Eis essen oder irgendwelche Beeren sammeln oder Bärlauch pflücken. Da fängt es an. Und das ist das, was jeder Haushalt tun kann und jede Eltern.
Ja, und auch sozusagen das Gegenteil von der Bewegung, Screentime zum Beispiel, wenn sich Eltern beschweren, dass Kinder zu viel am Handy sind, dann sollten sie sich auch mal fragen, wie viel sie selber am Handy eigentlich sind und auch ein Vorbild für die Kinder sind und dann bei den Kindern einfordern, dass sie weniger am Handy sind, aber selber die ganze Zeit draufhängen. Also das ist auch so ein Aspekt des Ganzen.
Ich weiß noch, für mich war natürlich auch Vorbild der Papa. Also ich bin nie so zu Leistungssport oder so irgendwie motiviert worden, aber ich habe einfach meine ersten Touren mit meinem Papa gemacht und das war mal die Entdeckung überhaupt. Das hat dann ein bisschen so geruht und später dann habe ich einfach wie mit der Uni, so mit 20, Anfang 20, habe ich so den Sport wieder intensiv entdeckt und da habe ich dann einfach aus eigenen Stücken angefangen mit dem Radlfahren. Ein Schulfreund zum Beispiel, der war sehr früh, sehr gut bei am Team, mit Trainingslager, mit Rennen, bei den Junioren und so weiter, der war sehr gut. Der hat irgendwann später die Freude am Radlfahren ein bisschen verloren, weil man halt vielleicht das Gefühl hat, man versammt was. Ich habe als Jugendlicher Partys gefeiert und habe später mit dem Radfahren angefangen und das ist, finde ich, dann auch ein Zugang gewesen, der jetzt irgendwie nachhaltig ist. Also das vielleicht nur von mir als Nicht-Papa. Meine persönliche Erinnerung, es ist nicht immer nötig, dass man schon ganz früh mit dem, wenn man es jetzt auf Leistungssport bezogen sieht, dass man schon ganz früh irgendwie mit dem anfängt, sondern einfach nur die Freude vermitteln und dann
braucht später... Braucht man sich nur den Kleber seine Karriere anschauen.
Ja.
Die ist auch nicht durch alle Kader und alle Akademien gelaufen und jetzt...
Genau.
Also...
Ich glaub, der Spaß ist das Wichtige.
Und für mich waren dann Vorbilder zum Beispiel der Wolfgang Fasching. Ich habe halt Race Across America im Fernsehen gesehen und habe Bücher gelesen und da waren dann schon diese Vorbildpersönlichkeiten später dann irgendwie ganz,
ja,
ganz prägend für mich. Und der Flo natürlich ist auch ein großes Vorbild.
Ja, ich sage danke, dass ihr euch die Zeit für uns genommen habt. Das war mal ganz anderes, aber für mich jetzt auch sehr interessante Einblicke. Und ja, wann kann man eigentlich mit Radfahren anfangen? Was ist das kleinste Wum bei?
Das Wum Wow ist, sobald dein Kind stehen kann.
Also mit 8 Monaten kannst du ihm ein Wum Wow hinstellen.
Ah, also das ist ja rosarot, deine Lieblingsfarbe, hast du schon gesehen.
Das ist also für dich jetzt schon möglich.
Nein, noch nicht ganz. Warte noch mal. Kopf halten selber, ist der nächste Meilenstein.
8 Wochen.
Erst, ja.
Um Gottes Willen, 8 Wochen, oh mein Gott.
Ich sag's dir was, ich habe zu recherchieren begonnen, welches Kinderradl mein Kind einmal fahren wird, da war er noch gar nicht heraus.
Okay, gut, also in 6 Monaten, sagt sie, ist es soweit.
Acht.
Also ja, weil 2 habe ich ja schon.
2 hast du. Ja, mal langsam. Ich glaube, manche muss man vielleicht auch, gib ihm Zeit.
Ja.
Das ist aber auch, also Kinder entscheiden das selber, wann sie es bockt. Es gibt Kinder, die fangen, die entwickeln sich ganz unterschiedlich. Manche sind motorisch wahnsinnig begabt, die können schon als ein Kleiner super Radl fahren oder spielen Fußball oder was auch immer. Und andere plappern wie nur was, aber stolpern über jede Teppichkanten. Also das ist ganz unterschiedlich, lernen uns dann alle. Die Begabung reicht dann bei allen, aber also lass das Kind entscheiden, wann es möchte. Stell es ihm zur Verfügung, aber das ist ein bisschen immer die Gefahr, wenn die Papas zu viel wollen.
Du darfst ja die Farbe aussuchen, Flo.
Ja, beim ersten, aber wir sehen, relativ bald entscheidet dann das Kind.
Nehme mit für mich selbst, ja. Also mich selbst ein bisschen zügeln. Danke für das coole Gespräch.
Wir sagen auch danke.
Vielen lieben Dank, ja.
Danke euch.